Kennst du das? In der kalten und dunklen Jahreszeit bist du eigentlich ständig krank. Erst Husten, dann Grippe, dann vielleicht noch Magen-Darm und schon bist du ungefähr 5 bis 6 Wochen auf einmal ausgenockt. Das ist natürlich fürs Training absolut kontraproduktiv und du siehst deine Wettkämpfe schon ins Wasser fallen. Was du dagegen tun kannst, damit du konsistent trainieren kannst, erklären wir dir in diesem Podcast.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Zugegeben, die Beispiele jetzt aus dem Intro waren vielleicht ein bisschen zugespitzt und uns persönlich, also dem Schorsch und mir, geht es selten so, dass wir vielleicht 3 Krankheiten hintereinander uns gleich einfangen. Aber ich höre es tatsächlich immer wieder, manchmal von meinen Coaches oder auch von anderen Leuten um einen rum, dass sich diese Krankheiten, Infekte und so weiter immer mehr häufen und man halt tatsächlich mal wirklich über einen längeren Zeitraum ausgenockt ist. Und das ist natürlich kontraproduktiv für unser Training.
Ja, definitiv. Das ist echt eigentlich, nein, das ist ja auch kontraproduktiv für unser Leben. Keiner ist ja gerne krank. So muss man auch ganz klar mal sagen. Aber wir sind ja hier leistungsorientiert und wir wollen ja möglichst besser werden, neue Ziele erreichen, neue Bestzeiten machen oder uns quasi ja weiterentwickeln. Und das geht eben immer am besten, wenn man regelmäßig daran arbeiten kann. Und wenn wir halt oft krank sind, dann sind wir immer in irgendeiner Zwangspause. Und das ist die Abwesenheit im Training ist immer die schlechteste Wahl, wenn es darum geht, besser werden zu wollen. Und deswegen, ja, wollen wir uns heute mal angucken, was man so alles machen kann oder was man dann vielleicht auch nicht machen sollte, um in Zukunft einfach regelmäßiger trainieren zu können und natürlich mehr Lebensqualität zu haben, weil man seltener krank ist.
Ja, das stimmt. Also das kann ich definitiv bestätigen, dass es mehr Spaß macht, einfach gesund zu sein und viel trainieren zu können. Und ich glaube, dafür muss ich hier keine Werbung machen unter den Triathleten, oder?
Oh nee, ich bin lieber gerne krank.
Ja, nein, genau. Ich glaube aber nicht. Genau, Trainingspausen haben ja meistens auch irgendwie einen Rattenschwanz mit. Dann musst du wieder ein bisschen zurückschrauben und ein bisschen langsamer wieder einsteigen. Und ja, ich denke, es ist klar, dass das eher nicht so förderlich ist für die Leistungsentwicklung.
Ja.
Jetzt wollen wir also quasi ein bisschen darüber sprechen, was unser Immunsystem eigentlich ist, was es kann und wie wir es unterstützen können.
Ja, weil es hört sich ja so einfach an. Wir haben einfach dieses eine Immunsystem, wir haben ja auch ein Herz und 2 Ohren. Und gut, das sind schon 2, aber es ist nicht so einfach, wenn man sich das Immunsystem genau anguckt. Weil wo im Körper sitzt es denn, Lotta?
Überall.
Überall.
Ja, also ich meine, das Herz-Kreislauf-System ist auch ein System aus verschiedenen Organen und Blutgefäßen und so weiter. Das ist ja auch fast überall.
Ja.
Und so ähnlich ist das ja auch mit diesem Immunsystem, nur dass es da eben kein Zentrum gibt oder keine Steuereinheit, die irgendwo sagt, so geht's lang, sondern da gibt es eben verschiedene Organe und verschiedene Zellen und ja, alle möglichen Dinge, die da zusammenwirken, damit wir möglichst ja, uns gegen Krankheitserreger, Viren, Bakterien und so weiter schützen können.
Mir fällt jetzt ganz spontan ein, also vielleicht hat das ja jemand im Publikum auch schon gesehen damals. Aber das ist doch, im Endeffekt reden wir doch von der Polizei, die immer überall rumläuft und aufpasst, dass die Bösen nicht irgendwo im Körper unterwegs sind.
Ah, ich erinnere mich dunkel an eine Folge, es war einmal das Leben. Ich glaube, ich habe wirklich nur eine einzige gesehen, weil wir sind ja als Kinder ohne Fernseher aufgewachsen. Wir hatten einen sterilisierten Fernseher, da durften nur zensierte Videokassetten durchlaufen.
Ja.
Aber die habe ich zumindest geschaut. Da ging es um Viren und Bakterien und ich glaube, da hat irgendjemand eine Wunde gehabt oder so. Und dann
ja, und dann kommen die nämlich alle da rein und dann kommt die Polizei, die haben nämlich so Knüppel gehabt. Und dann kam die Polizei und hat die abgewehrt, damit die nicht in den Körper eindringen, genau.
Ja, ungefähr so kann man sich das vorstellen, nur dass es eben da sehr, sehr viele verschiedene Spezialeinheiten gibt. Also es gibt natürlich die das ganz normale Fußvolk, vielleicht mit den Knüppeln und mit dem Pfefferspray oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr Artillerie und so weiter.
Wenn man jetzt denkt, ach, war das toll damals, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, kann man einfach mal bei YouTube gucken. Ich habe gerade gefunden, das erste ist, Folge 5 wohl, es war einmal das Leben ein ganz besonderer Saft, das Blut. Da gibt es sicher auch was zum Immunsystem und da kann man sich das dann auch nochmal bildlich angucken oder man erinnert sich jetzt einfach an das, was man damals gesehen hat. Genau, so sieht das Immunsystem aus.
Ja, tatsächlich muss ich zugeben, dass ich in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge einige Videos gesehen habe, unter anderem auch vielleicht einen Nachfolger von Es war einmal das Leben.
Okay.
Möglicherweise von Funk oder weiß ich nicht was. Auf jeden Fall auf Kinderniveau alle möglichen Lymphozyten auseinandergenommen und dann ihre Spezifikationen erklärt. Kann man sich vielleicht als Kind auch nicht unbedingt alles merken, aber war anschaulich.
Ja, ja. Ja. Um zurück zum Thema zu kommen, wir haben also jetzt quasi ein Abwehrsystem, das im ganzen Körper verteilt ist. Ich würde jetzt zum Beispiel mal annehmen, es ist immer da aktiv oder immer da stationierend, wo die Gefahr besteht, dass eben irgendwelche Erreger in den Körper eindringen können.
Ja.
Mir würde jetzt, ne, du hast ja schon angesprochen, Schnupfen, mir würde jetzt die Nase einfallen.
Ja, zum Beispiel in der Nase gibt es natürlich Schleimhäute und auch sogenannte Flimmerhärchen, die dafür sorgen, dass halt irgendwelche Stoffe, die in der Luft sind, dann da erstmal gefangen werden oder aufgehalten werden. Das ist halt wie so ein Gitter, durch das eben der ganze Dreck nicht rauskommt und dann wird es halt einmal mit einmal schniefen oder sowas vielleicht nach draußen befördert. So, also
ja.
Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit oder ein Organ, was auch mit zum Immunsystem gehört, ja. Mhm. Aber das ist längst nicht alles. Es gibt natürlich auch zum Beispiel am Auge Schleimhäute.
Ja.
Wir merken zum Beispiel, dass Dreck oder irgendwelche anderen Krankheitserreger halt auch durch Tränen nach draußen befördert werden können.
Ja.
Ich glaube, dass auch das Salz in den Tränen vielleicht noch eine Wirkung hat. Oftmals sind ja diese ganzen Flüssigkeiten mit entweder einem speziellen pH-Wert versehen oder so, dass es eben dann die Viren und Bakterien eben auch leichter abwehren kann.
Ja, trifft ja auch so ein bisschen auf eines der großen Organe im Körper zu oder am Körper, nämlich die Haut.
Genau.
Die ja eigentlich auch so eine Barriere ist. Mauer, könnte man auch sagen.
Ja, tatsächlich, genau. Also ist halt wie ein Zaun oder also ein sehr dicker Zaun quasi für unseren ganzen Körper. Wir sind ja überzogen mit dieser Hülle und die sorgt natürlich dafür, dass erstmal gar nichts in uns eindringen kann.
Mhm,
ne?
Ja.
Und klar hat die Haut auch Poren und dadurch können ja auch Dinge theoretisch in uns reinwandern, aber auf der Haut ist auch Schweiß oder auch Talg, der zum Beispiel Schadstoffe binden kann oder deren Wachstum zumindest bremsen. Die Haut hat auch ein spezielles Milieu, also der pH-Wert ist relativ niedrig und auch das kann Krankheitserreger zerstören. Also das ist schon mal so die erste ganz natürliche Barriere, wenn wir irgendwo hinfassen. Natürlich an jeder Türklinke oder bei allen Dingen, die wir anfassen, sind natürlich ganz kleinste Mikroorganismen und so weiter enthalten, tausendfach. Und wenn uns das alles ausnocken würde, wenn wir das anfassen würden, dann ja, wären wir, glaube ich, als Menschheit nie so weit gekommen.
Nee. Interessanterweise, und da denkt man vielleicht so im ersten Moment auch gar nicht so dran, unsere Magensäure, sagt ja der Name schon, ist quasi eine saure Flüssigkeit, die auch diese Aufgabe hat. Also über diese Säure eben dann Krankheitserreger oder irgendwelche ungewollten, unerwünschten Stoffe aus dem Körper rauszuhalten. Man merkt oft, dass die Magensäure vielleicht so ein bisschen an ihre Grenze kommt, wenn man sich eine Lebensmittelvergiftung zuzieht, weil dann hat sie es nicht geschafft. Dann ist irgendwas da, was uns sehr durcheinander bringt.
Genau, aber das ist dann eben eine Barriere, wenn die Krankheitserreger schon in uns reingekommen sind.
Ja,
also entweder zum Beispiel durch die Atemwege oder dann halt auch durch die Speiseröhre. Wir merken natürlich selten, wie stark unser Körper arbeitet oder wie sehr unser Immunsystem eigentlich beschäftigt ist.
Ja, weil wahrscheinlich arbeitet es jeden Tag.
Ja, ja, genau. Weil wir immer nur spüren, wenn es halt mal nicht so funktioniert oder nicht stark genug ist. Ja. Aber tatsächlich, jedes Niesen, jedes Aufstoßen, Husten ist ja auch schon so ein Reiz, um Schadstoffe oder auch Fremdkörper einfach nach draußen zu befördern. Ja. Und klar, wenn dann was drinne ist im Magen, ist es nicht so toll. Deshalb hat der eben diese Salzsäure, die ja natürlich auch den Nahrungsbrei bearbeitet, aber im positiven Sinne auch gegen Krankheitserreger hilfreich sein kann. Mhm. Ja. Und das ist auch nicht alles. Es gibt auch im Darm spezielle Bakterien, die Erreger angreifen können und dann einfach nach draußen befördern auf dem mehr oder weniger natürlichen Weg. Also die werden dann halt einfach mit der Verdauung auch verabschiedet. So.
Ja, und das ist ja eigentlich, wenn man, also das ist ja auch ein sehr großes Organ, der Darm. Da weiß man ja heute noch gar nicht so genau, was da alles drinsteckt oder wie da bestimmte Vorgänge ablaufen. Aber das ist eben auch ein großer Punkt in der ganzen Thematik, der auch von der Fläche her groß ist, weil wir ganz schön viel Menge davon haben. Und wenn man die Fläche sich anguckt, dann ist es wahrscheinlich ungefähr so viel wie die Haut, die wir also quasi nach außen haben. So.
Ja, genau. Also ich habe mal gehört, die Haut wäre eigentlich das größte Organ, wenn man es halt ausbreitet sozusagen. Aber der Darm ist ja auch ewig lang und ich will mich jetzt hier auch nicht in die Nesseln setzen. Und
nee, aber das
kriegen ist wir ja irgendwelche Meckermails von Ärzten, die das besser wissen.
Vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Was für mich neu war und wirklich ganz interessant ist, dass das Knochenmark eigentlich auch zum Immunsystem gehört.
Mhm, ja.
Da denkt man ja gar nicht, also man hört ja immer, ne, man muss ein bisschen gucken, dass man ein starkes Knochenmark hat, ne, gerade im Alter, bla bla. Aber dass es zum Immunsystem gehört, war mir bis dato nicht so bewusst.
Ja, das ist dann auch irgendwie so ein bisschen eine andere Ebene. Also wir haben jetzt ja quasi viele physiologische Barrieren besprochen. Dazu gehören halt diese Organe oder auch diese Hautbarriere, Schleimhäute und so weiter. Ja. Aber es gibt natürlich auch Zellen innerhalb des Körpers, die im lymphatischen System unterwegs sind, ja, und dann zum Beispiel Krankheitserreger aufspüren, weil manchmal können die sich ja auch irgendwie so ganz vorsichtig reinschleichen, ohne dass die Polizei am Eingang oder der, wie heißen die Leute, die vor dem Club stehen?
Die Türsteher.
Die Türsteher, ja, genau.
Man merkt, wie oft wir in der Clubszene unterwegs sind.
Ja, schon lange nicht mehr irgendwie, aber genau. Wenn die Türsteher halt mal nicht aufgepasst haben oder es an der Stelle gerade keinen gab, kann ja auch manchmal irgendwie unterbesetzt sein, diese Spezialeinheit. Dann kommen natürlich die Bakterien und Viren trotzdem in unseren Körper rein. Und dann ist es gut, wenn sie eben von Geheimagenten irgendwie aufgespürt werden. Und das sind dann zum Beispiel solche Lymphozyten, nennt man das, die im Knochenmark gebildet werden.
Ja, ja, und das sind quasi die B-Zellen. Das kann man sich auch ganz einfach merken, weil Knochen heißt im Englischen Bone. Deswegen sind das die B-Zellen. Und dann gibt es auch noch die T-Zellen, die reifen im Thymus. Und das war auch was Neues für mich. Wusste ich auch nicht. Wir haben es dann tatsächlich mal genau nachgeguckt. Ist quasi ein Organ, das unter der Schilddrüse sitzt.
Mhm. Also heißt Thymusdrüse, genau.
Ja, genau.
Und die ist zum Beispiel dafür da, und wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. das müsste ich vielleicht später nochmal erklären.
Ja, ja, das ist ja auch.
wenn wir das Immunsystem unterteilen wollen, dann gibt es da eigentlich zwei große Bereiche. Einmal das angeborene Immunsystem,
ja,
und dann das erworbene.
Ja.
Also wir kommen natürlich auf die Welt, wir sterben nicht sofort bei jedem kleinen bisschen, wenn uns jemand anhustet, aber wir sind schon öfter oder schneller krank als Kind.
Ja, ich hatte als Kind irgendwie, hat man mir erzählt, über 20 Mittelohrentzündungen.
Ah, klingt nicht so gut.
Nee, was hast du gesagt? Nee, ja, nee, aber so, das ist ja tatsächlich, dass ja dann auch manche Kinder eine bestimmte Art an Krankheit scheinbar öfter haben. Andere. Und das ist ja natürlich auch gut, dass wir mit so einem Grundbausatz Immunsystem geboren werden. Aber wenn man sich anguckt, wie hoch die Kindersterblichkeit in anderen Ländern auch ist, ist das bei weitem nicht ausreichend oder wäre nicht ausreichend für den Rest unseres Lebens. Und deswegen ist ganz gut, dass wir quasi ein Immunsystem haben, das dazulernt.
Genau, also wir haben ungefähr 90% unseres Immunsystems bestehen aus der angeborenen Immunabwehr. Das ist ja schon mal ganz toll. Die kann immer gut draufhauen, aber das Problem ist, die haut auch manchmal auf die eigenen Zellen drauf oder auf sich selber und zerstört sich dann dadurch selbst. Das ist natürlich nicht so toll. Also das ist schon diese Immunabwehr kann sehr schnell reagieren, aber halt eher unspezifisch. Ja. Und dann gibt es noch die erworbene Abwehr, die kommt dadurch zustande, dass unser Körper immer mehr dazulernt und dann merkt, ah, okay, diese Antigene kann man mit diesem Antikörper bearbeiten oder bekämpfen. Und dann merkt sich das Immunsystem auch, welche Krankheitserreger wie ausgemerzt werden können.
Du meinst, er lernt, welchen Erreger er mit welchem quasi Antikörper bekämpfen kann.
Genau.
Ja, ja. Genau. Und das ist ja auch so ein Stück weit das Prinzip der Impfung, wo man quasi dem Teil des Immunsystems, das eben dazulernen kann, vorgaukelt, guck mal, das ist ein Erreger und dann macht es genau das. Es lernt, es merkt, oh, da müssen wir was gegen tun, wie können wir das machen? Wir bauen jetzt quasi Antikörper auf, um diesen Erreger zu bekämpfen. Und wenn das quasi einmal gemacht wurde, dann ist es, wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.
Ja, also genau, man hat dann zumindest mal diesen Bausatz für die Antikörper im Körper, beziehungsweise es bleiben ja auch meistens relativ viele Antikörper noch da, wenn man zum Beispiel eine Infektion durchlebt hat, aber deren Menge nimmt halt über die Zeit schon ab. Ja. Nur es geht halt nicht verloren, oder das Wissen darüber, wie man diese Krankheitserreger bekämpfen kann, geht nicht mehr verloren. Der Körper weiß das dann immer noch, der muss halt aber irgendwo in seiner Bibliothek oder in seinem in seinem Labor mal nachgraben, wo war denn jetzt die Bauanleitung für diesen speziellen Antikörper. Und das Problem ist natürlich auch, dass die Viren und Bakterien immer mal wieder mutieren und sich immer mal wieder verändern und dadurch halt anders aussehen als vorher. Und dann erkennen unsere körpereigenen Zellen die nicht mehr so gut und müssen dann vielleicht auch nochmal neue Antikörper bilden, die dann effektiver dagegen angehen können. Also ja, es ist alles so ein bisschen im Flow. Wichtig ist einfach zu verstehen, dass es eben dieses angeborene unspezifische und das erworbene spezifische Immunsystem gibt. Und das, jetzt kommen wir endlich wieder zu dieser Thymusdrüse. Die Zellen in unserem Körper, also die T-Zellen und die B-Zellen zum Beispiel, so eine Art Prüfung durchlaufen, wo dann geschaut wird, können die wirklich ganz spezifisch gegen die jeweiligen Krankheitserreger vorgehen oder gehen die zufällig vielleicht auch mal gegen die eigenen Zellen vor. Und sobald das eben erkannt wird im Thymus, werden diese Zellen halt zerstört, damit sie nichts anderes kaputt machen können. Und also das ist quasi ein Schutz des Körpers, damit keine Autoimmunerkrankungen entstehen. Denn das ist ja quasi der Fall, dass der Körper sich gegen sich selber richtet. Genau. Und dass er dann eben das eigene Nervensystem angreift. Ja. Und also, genau, wenn da halt mal ein Fehler passiert ist in dieser Prüfung dann, und jemand durchgekommen ist, der aber zufällig halt den eigenen Körper angreift, dann haben wir echt ein riesengroßes Problem. Aber ansonsten sind diese T- und B-Zellen sehr spezifisch und können dann eben spezielle Antikörper bilden.
Ja. Ich finde das alles sehr interessant und wir haben das jetzt sehr oberflächlich behandelt. Man merkt aber hier einfach schon, es ist eben sehr viel in diese Immunabwehr involviert. Unser Körper hat ganz verschiedene Vorgehensweisen, ganz verschiedene Mechanismen entwickelt, um an bestimmten Stellen des Körpers eben auch da ein Stück weit für Sicherheit zu sorgen. Und man hat es jetzt schon so ein bisschen gehört, dass eben da auch Zellen eine Rolle spielen und Antikörper. Die Antikörper zum Beispiel, die werden aus Proteinen gebildet oder mit Proteinen. Der Protein spielt sowieso eine größere Rolle im Immunsystem. Und damit kommen wir eigentlich auch zu dem Aspekt, dass eben diese vielen Funktionen des Immunsystems und diese vielen Vorgehensweisen und Schutzmaßnahmen nicht einfach so mit Luft und Liebe am Leben erhalten werden können, sondern da braucht es eben bestimmte Stoffe, dass das funktioniert. Und wahrscheinlich ist so der erste Stoff, der eigentlich jedem einfällt, wenn es darum geht, oh, man ist erkältet, was kann ich dagegen tun, ist zum Beispiel Vitamin C. So, das ist so schon früher, vor 30, 40 Jahren, wahrscheinlich schon viel früher an die Zeiten, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, hat man das gesagt, obwohl die Forschung noch viel weniger weit entwickelt war, hat man immer gesagt, ja, das hier, das muss ich essen, am besten heiße Zitrone, das hilft immer gegen Erkältungen. Also rangiert vielleicht direkt hinter, trinkst du mal einen Schnaps, was eigentlich gar kein also da wurde, glaube ich, nie mit argumentiert, dass es irgendeine medizinische Wirkung hat, sondern das war halt einfach.
Doch, das ist bestimmt antibakteriell.
Ja, da gab es sicher ganz viele Sachen, aber eigentlich war immer der Grund, endlich kann man mal mit Entschuldigung saufen und man braucht auch nicht so viel, weil man ist krank und ist schon vorher besoffen als sonst. Aber es gibt eben viele Dinge, die der Körper braucht, damit dieses Immunsystem gut funktioniert. Und das ist dann genau der Hebel, an dem wir ansetzen können, um eben dann auch Erkältungen auszuknipsen und regelmäßig und mit viel Konsistenz trainieren zu können.
Mhm, ja, ist schön, dass du jetzt das Beispiel von dem Vitamin C gebracht hast. Ich erinnere mich noch an irgendwelche Brausetabletten aus dem Rossmann von früher oder Schlecker,
früher, ganz oft, als es das noch gab.
Ne? Ja, ich oute mich, ich bin ein Kind der 80er tatsächlich.
Der Rossmann-Ära. Der Schlecker-Ära.
Nee, also bei uns früher gab es auf jeden Fall kein DM. Aber ganz egal, da gibt es ja immer viele, sag ich mal, Lügen und Halbwahrheiten und Hausmittelchen und Tipps von der Oma, die ja manchmal stimmen, aber manchmal halt einfach auch komplett daneben sind, so wie das mit dem Schnaps, ne? Und deshalb wollen wir jetzt vielleicht mal erklären, was kannst du tun für dein Immunsystem? Was solltest du dir lieber lassen? Ja, und dann die Kombination aus beidem würde dann wahrscheinlich den besten Schutz darstellen.
Genau. Wir bleiben beim Vitamin C. Da gibt es zwei Faktoren, die wir immer gerne erwähnen. Also einen haben wir schon länger auf dem Zettel. Wer uns schon länger folgt, der weiß das auch. Das ist, dass Vitamin C ab einer gewissen Temperatur anfängt zu oxidieren. Das heißt, wenn es zu warm wird, dann verändert sich quasi die Struktur. Deswegen sollte man es eigentlich nicht so heiß machen. Heiße Zitrone ist nicht unbedingt der beste Tipp. Zitrone ist schon gut. Jetzt kommt aber der zweite Aspekt. Es gibt Studien, die sehr stark darauf hindeuten, dass Vitamin C eigentlich nichts bringt, wenn man krank ist. Also wenn man jetzt, man merkt, okay, man hat Fieber oder man hustet, man hat eine Erkältung und fängt dann an, Vitamin C zu nehmen, dann hilft es nicht viel.
Ja, also es gibt auf jeden Fall keinen therapeutischen Effekt, nur einen präventiven. Das heißt, man muss es vorher nehmen, dann kann man eventuell Krankheiten vorbeugen. Aber wenn man es nimmt, wenn man schon krank ist oder schon die ersten Symptome hat, dann ja, ist es vielleicht noch ein Placebo-Effekt, aber ansonsten halt relativ gering.
Was natürlich schon hilft, ist die Flüssigkeit, die man zu sich nimmt. Und wenn man dann viel trinkt, dann kann das schon auch helfen, glaube ich, bei einer Erkältung oder bei einer Krankheit. Also da ist ja sowieso, wenn wir uns jetzt an dieses Immunsystem erinnern, an die Polizei in unserem Körper, wenn die natürlich gut Flüssigkeit und gut Nährstoffe bekommt, dann kann sie auch besser arbeiten. Das heißt, wenn unser Körper jetzt mit einer Krankheit kämpft, ist schon gut, wenn man jetzt nicht noch anfängt, irgendwie sich Kalorien vom Munde abzusparen und nichts zu trinken. Von daher, also das Trinken mit dem Vitamin C ist dann schon hilfreich, aber das Vitamin C an sich hilft nicht, dass man schneller gesund wird.
Genau, also es kann die Krankheit auf jeden Fall nicht verhindern. Und wie gesagt, wenn du Vitamin C auch vorbeugend schon essen oder trinken möchtest, dann besser in sehr, sehr schonend zubereitet. Also zum Beispiel Brokkoli oder sowas darf man auch nicht zerkochen, sonst ist da kein Vitamin C mehr drin. Dasselbe auch mit allen anderen Gemüsesorten.
Ja, zum Beispiel kann man einfach auch frisch gepressten Orangensaft trinken oder man isst einfach mal eine Orange und macht das über einen längeren Zeitraum. Wie Lotta gesagt hat, präventiv ist es eine super Sache. Wenn man krank ist, muss man nicht mehr damit anfangen.
Ja, genau.
Das ist bei der nächsten, beim nächsten Hausmittelchen, das man ja auch oft hört, ein bisschen anders. Bei Zink ist es so, dass es da wohl Hinweise gibt, dass wenn man jetzt so, jeder hat ja so ein bisschen so ein Symptom, wo er merkt, er wird krank oder er könnte krank werden. Ich weiß, bei Lotta, wenn Lotta mehr als einmal am Tag niest, dann kann es gefährlich werden.
Nee, wenn ich dreimal hintereinander
oder dreimal hintereinander
und nicht vorher schwimmen war, weil da kann man ja auch manchmal
Schwimmerschnupfen ausgeschlossen. Bei mir ist es, ich merke, wenn ich ein Kratzen im Hals habe. Also ich muss dann nicht unbedingt krank werden. Ich hatte auch schon ein, zweimal richtig Glück, aber das ist eigentlich so ein Zeichen dafür, dass ich krank werde. Und wenn man das merkt und dann eine ordentliche Dosis Zink nimmt, dann kann das helfen, dass man tatsächlich schneller wieder gesund wird. Aber nur am Anfang. Das heißt, nicht solange man krank ist, die ganze Zeit Zink in sich reinstopfen. Es ist auch so, dass zu viel Zink über einen langen Zeitraum ganz grundsätzlich schädlich sein kann. Besonders auch in der Kombination mit manchen Medikamenten. Also eine Zinkeinnahme sollte man immer mit seinem Arzt absprechen, wenn man schon Medikamente nimmt. Und es ist leider auch nicht so, dass man mehr Zink nehmen kann, um präventiv irgendwas zu machen. Es gibt natürlich Werte. Man sollte Zink in einem gewissen Maß über die Nahrung aufnehmen und das ist auch okay. Aber mehr hilft nicht, sondern kann eher schädlich sein.
Ja, das ist ja sowieso bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln immer so ein Problem, dass wir die zwar vielleicht nehmen, aber unser Körper einfach Kapseln und Tabletten nicht so gut verarbeiten kann wie normale, natürliche Lebensmittel. Und deshalb ist ja dann auch immer die Frage, wie viel davon wirklich bei dir drinne landet. Aber wie du schon gesagt hast, Zink kann man tatsächlich überdosieren und vor allem, wenn man es über den längeren Zeitraum einnimmt, dann kommt es eben zu quasi also dann hat man stärkere Nebenwirkungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und so weiter. Das ist ja auch echt jetzt nicht so was Schönes. Also nee,
dann
muss
würde
man
ja eher krank werden, dadurch, dass man es nimmt. Aber gerade wenn man Medikamente einnimmt, das ist ja auch immer so eine Sache. Aber so viel dann zum Zink. Das kann tatsächlich im ersten Moment aufziehenden Krankheit, da kann es helfen. Sonst eher nicht. Vitamin D ist so ein Punkt. Da sind wir wahrscheinlich, die meisten von uns Triathleten, sehr safe, weil wir, würde ich jetzt mal einfach so, ohne dass es da eine Studie gibt, die Behauptung aufstellen, dass wir im Vergleich zum Durchschnittseuropäer mehr Vitamin D haben, weil wir einfach mehr draußen sind.
Ja, also zumindest in den Sommermonaten zwischen März und Oktober, alles gar kein Ding, weil da die Sonne eben auch höher steht als jetzt zum Beispiel im Winter.
Ja.
Man sagt ja von der deutschen Bevölkerung, dass die generell einen Vitamin-D-Mangel habe.
Nicht nur Deutschland, tatsächlich auch. Also jetzt in Südeuropa ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber...
Genau. Ich glaube, natürlich hängt das auch ein bisschen vom Lebensstil ab, ne? Also wenn man halt wirklich nur drinnen rumhockt im Homeoffice und so weiter und nie die Sonne sieht, ja, woher soll man dann auch Vitamin-D bilden können? Ja. Aber auf der anderen Seite sind wir eben auch relativ weit im Norden, jetzt nicht ganz so schlimm wie in Skandinavien, aber dadurch bekommen wir eben generell weniger Sonnenstrahlen ab. Und wenn, dann steht die Sonne eben zu tief im November bis Februar ungefähr und dann kann unsere Haut eben das auch nicht nutzen für die Vitamin-D-Bildung. Also ja, ist, wenn man das ganz genau wissen möchte, muss man das halt für sich selber nochmal überprüfen lassen ärztlich und schauen, ob man da wirklich einen Mangel hat oder nicht. Häufig ist es so, dass vor allem alte Leute einen Mangel haben, weil deren Haut auch einfach nicht mehr so gut in der Lage ist, das zu bilden. Ich meine, man sieht ja auch alleine an der Haut, dass die nicht mehr ganz so frisch und jung und vielleicht funktionstüchtig ist bei älteren Leuten. Und das ist natürlich ein Faktor, weshalb diese Leute dann zum Teil auch sehr häufig oder häufiger erkältet sind. Wobei man jetzt auch nicht weiß, ist es jetzt einfach nur ein Zufall, dass die gleichzeitig alt sind und gleichzeitig wenig Vitamin D bekommen und führt das jetzt dazu, dass sie öfter krank sind oder sind das vielleicht auch andere Ursachen?
Ja.
Also ja.
Grundsätzlich ist es aber wichtig für uns und wir sind da sicher ein bisschen besser gestellt als andere. Über den Winter, ja, ist so eine Sache. Also wenn man jetzt normal nicht viel krank ist, dann würde ich sagen, ist das nicht unbedingt so ein Punkt, an dem man ansetzen muss. Wenn man wirklich oft krank ist, dann könnte es auch daran liegen. Es gibt so Richtwerte, dass so zwischen 400 und 1000 Einheiten kann man vorbeugend vielleicht zu sich nehmen. Es gibt im Internet ganz verrückte Zahlen, also Leute, die auch sagen, man kann gar nicht genug Vitamin D bekommen. Wir haben jetzt von Zahlen gehört, dass man so bis 800 Einheiten ohne Arzt unbedenklich am Tag einnehmen kann. Wenn man da ein Problem hat, würde ich aber ganz grundsätzlich immer dazu raten, doch mal den Arzt zu fragen. Jedenfalls den Arzt zu fragen, ob man irgendeine Thematik hat, wo das ein Problem sein könnte. Ich meine, es gibt wahrscheinlich Ärzte, die sagen, ja, ich bin ganz großer Vitamin-D-Fan und machen sie das, das ist gut. Und es gibt vielleicht Ärzte, die sagen, nee, da halte ich gar nichts davon. Solange es dann aber keinen medizinischen Grund gibt, dass es einem schaden kann, könnte man es vielleicht schon ein bisschen versuchen, dass man ein bisschen was supplementiert. Im Idealfall fährt man einfach 3 Monate nach Spanien und lebt dann da über den Winter, dann hat man auch kein Vitamin-D-Problem, aber wahrscheinlich ist dann irgendwie der Gang zum Arzt und ein Supplement ein bisschen günstiger.
Ja, das glaube ich auch, wobei nach Spanien zu ziehen vielleicht andere Vorteile noch hätte. Naja.
Oh ja.
Jetzt haben wir so ein bisschen über die wichtigsten Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralsalze gesprochen, die helfen können, das Immunsystem zu stärken. Also man darf ja nie sagen, das stärkt das Immunsystem, sondern nur, es kann das Immunsystem unterstützen. Das ist ein sogenannter Health Claim oder kann zu einer normalen Funktion beitragen.
Zu einer normalen Funktion beitragen. Wir wollen ja aber hier auch nichts verkaufen, deswegen sind wir hier ein bisschen freier. Ist aber auch ein Stück weit schon Wahrheit drin. Ne? Also wenn das Immunsystem richtig funktioniert, dann reicht es ja auch. Also wenn das dazu beiträgt, dass das Immunsystem richtig funktioniert oder normal, dann ist ja auch okay. Und dann macht es ja auch seine Arbeit.
Ja, liest sich nur echt ein bisschen komisch, wenn man mal diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel wirklich genauer studiert und schaut, was da jetzt echt drin ist und was das überhaupt bringen soll. Da gibt es ja zum Teil auch wirklich sehr, sehr dubiose Beispiele.
Nee, vor allen Dingen ist ja auch die Problematik, dass es falsch angepriesen wird.
Ja, genau.
So, das ist ja immer so eine Frage, was steckt im Nahrungsergänzungsmittel drin und was bringt es? Aber die andere Seite ist, wenn dann da heißt, ja, für ein besseres Immunsystem, das ist A, gar nicht erlaubt, dass man das sagen darf, und B, besser als gut geht halt nicht beim Immunsystem. Also, das würde ja bedeuten, mein Immunsystem ist so gut, es erfindet schon eigene Krankheiten und wehrt die sogar ab. So, das ist ja Blödsinn. Mit einem normal funktionierenden Immunsystem verkauft man halt kein Produkt, weil es halt langweilig ist. So.
Ja, das stimmt. Aber so, was du gesagt hast, wenn jemand jetzt sich angesprochen fühlt und sagt, okay, also diese Symptome habe ich tatsächlich schon relativ häufig oder auch oft hintereinander, dann ist der Gang zum Arzt wirklich erstmal die beste Lösung, anstatt einfach sich jetzt irgendwelche Tabletten oder sowas einzuwerfen, die halt auch oftmals Nebenwirkungen haben können oder auch Wechselwirkungen, wenn man da mehrere Dinge zusammen gleichzeitig nimmt.
Wenn man jetzt zum Beispiel keine Medikamente nimmt, dann kann man auch mit wenig dosiertem Vitamin D vielleicht selber das mal versuchen, weil wir wissen ja auch heutzutage, es ist nicht mehr ganz so einfach, einen Termin beim Arzt zu bekommen. Und je nachdem haben wir leider auch schon oft gehört, oftmals ist dann ja der Rat beim Arzt derselbe, wie wenn man die Problematik gegoogelt hätte. Von daher kann ich dann schon verstehen, wenn jemand sagt, das Theater mache ich nicht mit, ich mache das so. Aber wenn es eben da eine Medikation schon gibt oder andere Krankheiten, dann ist es wirklich wichtig.
Ja, und immer einfach irgendwas einschmeißen, ohne zu wissen, was man hat, ist kritisch, kann halt auch nach hinten losgehen, dann lieber einfach ein großes Blutbild machen lassen und zum Spezialisten.
Und wenn wir jetzt weggehen von den Makronährstoffen,
dann, nee, das waren die Mikros.
Entschuldigung, so rum. Die Mikronährstoffe, wenn wir weggehen von den Mikronährstoffen, dann gehen wir hin zu den Makronährstoffen, weil da gibt es nämlich eins, da kannst du ja ordentlich was reinhauen. Das ist nämlich überhaupt gar kein Problem, aber da profitiert dein Immunsystem ganz stark davon. Das ist nämlich das Protein.
Ja, ganz genau. Also wir haben ja drei Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Ja. Und ja, früher hat man Eiweiß zu Protein gesagt, aber ist im Prinzip genau dasselbe. Ja. Besteht eben aus verschiedensten Aminosäuren. Manche davon sind wichtiger als andere oder kann der Körper halt nicht selber herstellen. Deshalb müssen wir sie durch die Nahrung zu uns aufnehmen. Das sind die essentiellen Aminosäuren. Genau.
Und die sind halt wichtig, weil zum Beispiel jetzt hatte ich vorhin das Wort und jetzt ist es mir entfallen, die Antikörper werden eben aus Aminosäuren hergestellt oder da spielen Aminosäuren eine Rolle. Aminosäuren spielen an ganz vielen Stellen in unserem Körper eine Rolle. Wir haben auch schon von Medizinern die sich gerade mit Proteinen beschäftigen, den Hinweis gehört, wenn die krank werden, dann essen sie 30% mehr Protein, um damit das Immunsystem zu unterstützen. Und wenn man sich anguckt, wo dieses Protein im Immunsystem überall wichtig ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Sache, dann einfach da mal ein bisschen mehr zum Protein zu greifen und auch an der Stelle das Immunsystem zu unterstützen. Wir sind sowieso große Verfechter, ihr müsst nicht wie die Bodybuilder Protein futtern, aber wer viel Sport macht, der darf sowieso mehr davon zu sich nehmen und das schadet kein bisschen, sondern das hilft sehr, auch bei der Regeneration und beim Muskelaufbau und. Ist aber eben, und da kommt es heute hier ins Spiel, auch fürs Immunsystem wichtig.
Ja, tatsächlich gibt es so grobe Faustformeln. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist da immer sehr, sehr konservativ und vorsichtig und sagt, ach, du brauchst maximal 0,7 Gramm Protein pro Körpergewicht oder so.
Ja.
Aber also für Ausdauer und auch für Kraftsportler wird tatsächlich an anderen Stellen empfohlen, 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Körpergewicht zu nehmen. Und das ist auch nicht problematisch irgendwie für die Nieren oder so, wenn du nicht schon irgendeine Problematik hast, genau.
Ja.
Also keine Angst vor Proteinen, was zu viel ist, wird halt anderweitig benutzt oder dann halt ausgeschieden. Ja. Also da kannst du nicht irgendwas falsch machen. Ja.
Und das ist tatsächlich der Punkt, das hieß es früher eben ganz oft, wenn man zu viel davon nimmt, dann macht man sich die Nieren kaputt, dann musst du bloß viel trinken und, ist erwiesenermaßen falsch. Man kann natürlich auch große Mengen von Proteinen essen, die werden halt einfach ausgeschieden, wenn man sie nicht mehr braucht.
Ja, oder wie die normalen anderen Kalorien aus Kohlenhydraten und Fetten verwertet.
Ja, also, man muss da keine Angst haben, wenn man eben nicht schon eine Nierenproblematik hat. So, und die meisten von uns haben das ja nicht. Ich versuche immer so zwischen 2 und 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu essen. Damit fahre ich ganz gut. Und das ist auch gar nicht so viel, wenn man jetzt nicht irgendwie Bodybuilder mit 120 Kilo ist.
Ja, also wenn man tatsächlich viel Ausdauersport macht, dann braucht man ja auch sehr, sehr viele Kalorien, ne?
Ja.
Aber worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass natürlich Vegetarier und Veganer da so ein bisschen einen Nachteil haben, weil unser Körper leider Proteine sehr viel besser aufnimmt, wenn sie aus tierischen Quellen stammen. Also Eier, Milch, Produkte und auch eben Fisch und Fleisch kann der Körper leider sehr viel besser aufnehmen als, sag ich mal, Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter oder das Protein aus diesen Stoffen. Deshalb kann man da auch, wenn man sich eben speziell vegetarisch oder vegan ernährt, besonders darauf achten, vielleicht nochmal abchecken, ob man da eventuell einen Nährstoffmangel hat. Der entwickelt sich meistens eher über Monate und Jahre als über Tage und Wochen. Mhm. Also manchmal spürt man das vielleicht nicht, wenn man seine Ernährung umgestellt hat, sofort, sondern erst so nach 1-2 Jahren. Aber genau, das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Ja, vor allen Dingen ist da das Protein auch von der Seite aus ein Problem, jetzt gar nicht unbedingt aufs Immunsystem oder sonst irgendwie, wenn man eben sich nicht viel mit Ernährung befasst und dann auch nicht, also wenn man jetzt dann quasi sich vegan ernährt, das nicht beachtet. Ich hätte jetzt nie Nüsse oder Hülsenfrüchte gegessen. So, und ich habe das auch im Studium, ich glaube gerade an der Uni gibt es halt auch viele Leute, die dann sich so ernähren oder da ist vielleicht die Dichte ein bisschen höher. Das waren dann Leute, die haben sich sehr, sehr einseitig ernährt. Also dann waren es eben immer Nudeln und Kartoffeln und solche Sachen und da ist überhaupt nicht viel Protein in dem Speiseplan vorgekommen und dann ist es ganz grundsätzlich ein Problem.
Ja, definitiv. Also Augen auf bei der Ernährungswahl, nein.
Sowieso, also da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Eine gute Nachricht ist, ja, vielleicht eine halbe gute Nachricht ist, dass das Immunsystem extrem davon profitiert, wenn wir Sport treiben.
Ja, das stimmt. Und das ist, wie du sagst, nur die Hälfte der Wahrheit, denn es trifft vor allem für moderate Trainingseinheiten zu.
Ja.
Also wenn wir jetzt halt locker irgendwie eine bestimmte Zeit laufen, klar kommt man da ein bisschen ins Spitzen, aber wenn man halt keine Intervalle, Sprints und so weiter macht, dann ist das gut fürs Immunsystem, weil dadurch zum Beispiel die Aktivität unserer Abwehrzellen zunimmt und auch das Lymphsystem ein bisschen besser durchgespült wird. Also das ist zumindest eine Vermutung. Und ja, insgesamt wird unser Blutbild auch ein bisschen verbessert.
Ja, also Sport ist ja, das kann man ja von allen möglichen Seiten drauf gucken, wenn man ihn moderat betreibt, immer eine gute Sache für das Herz-Kreislauf-System, für unsere Venen und Arterien, weil die halt auch quasi durch die Nutzung oder durch eine gewisse Belastung halt, elastischer sind, gewappnet sind vor irgendwelchen Gefäßerkrankungen. Von daher ist er eben auch gut fürs Immunsystem. Schlecht oder gefährlich wird es eher bei hochintensiven Einheiten, wenn wir halt auch zum Beispiel Leistungssportler, Profisportler, wenn die halt sehr intensiv trainieren, sehr viel am Limit, dann kommt halt der Open-Window-Effekt, über den wir sicher auch nochmal sprechen werden hier im Podcast, zum Tragen. Das heißt, da ist der Körper so belastet, dass das Immunsystem eben eher schwächer ist. Und dann hat man eben quasi immer so Zeitfenster nach dem Training, wo man vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Haltegriffe in der Straßenbahn ablecken sollte, weil das Immunsystem gar nicht oder nur sehr schlecht funktioniert.
Ja, also ist vielleicht ein bisschen das, übertrieben.
Ja, nein, aber das kommt eben dann oft auch zum Tragen, wenn wir einen Wettkampf machen. Bei Laufveranstaltungen ist es ganz oft so. Große Marathonveranstaltungen, dann läuft man, läuft ins Ziel, dann läuft man in ein Zelt, wo es Verpflegung gibt. Und weil man sich völlig verausgabt hat, um seine neue Bestzeit zu schaffen, ist eigentlich das Immunsystem quasi runter. Aber um einen rum hunderte von Menschen, die einfach einen anhusten, die schwitzen, dann kriegt man irgendwie Schweiß ab oder sonst irgendwas. Und da besteht dann für uns Hobbysportler eben oft die Gefahr, dass wir uns was einfangen.
Ja, genau. Also immer in Kombination aus potenziell geschwächtem Immunsystem nach sehr starker Belastung,
ja,
und dann eben einem erhöhten Kontakt mit Krankheitserregern.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, dagegen kann man natürlich auch mit einer guten Ernährung vorgehen, indem man eben auf jeden Fall nicht unterkalorisch isst, sondern immer genügend. Und dann hatten wir ja auch die Mikronährstoffe schon ein bisschen erklärt. Aber man kann auch tatsächlich mit einer positiven Lebenseinstellung das Immunsystem ein bisschen boosten, beziehungsweise zu einer normalen Funktion beitragen.
Ja, jetzt kommen ja tatsächlich einfach nur noch die guten Sachen. Ja, es ist eine positive Lebenseinstellung, die das Immunsystem auch stärken soll. Die stärkt, also so eine Einstellung stärkt alles. Also das ist tatsächlich so. Es gibt ja auch, da haben wir, glaube ich, jetzt im Podcast noch nie drüber gesprochen, es gibt so weltweit die Blue Zones, also das, so nennt man Bereiche, in denen also im Vergleich zu anderen Bereichen auf der Welt, die meisten Menschen 100 Jahre oder älter werden. Das ist zum Beispiel auf Hokkaido so. Es gibt, ich glaube, in Kalifornien eine Stadt oder einen Bereich, da wohnen, oh Gott, wie heißen die? Das ist eine christliche Gruppe, die auch sehr starke Essensrestriktionen in ihrem Glauben hat. Müsste ich nur mal nachgucken, falls jemand interessiert, gerne schreiben, dann ja, gebe ich das gerne weiter. Haben eben auch alle ein sehr gutes Sozialleben. Also die haben sehr viele Freunde, sehr viele Bekannte, sind meistens in so einer Community integriert. Da wird viel gemeinsam unternommen. Das heißt, die haben dadurch auch eine sehr positive Lebenseinstellung. Da macht sich einfach extrem bemerkbar, dass die sozial so eingebunden sind und sehr positiv zum Leben eingestellt sind. So.
Ja, genau. Also Sozialkontakte sind extrem wichtig. Lachen ist auch gesund,
ja,
sagt ja auch so eine schöne Weisheit. Und das gehört eben zur positiven Lebenseinstellung tatsächlich auch dazu. Also die Psyche kann das Immunsystem in gewisser Weise mit beeinflussen.
Ja, Schlaf kann das, und da sind wir beim nächsten Punkt, eben auch. Wer zu wenig schläft, und das vor allen Dingen auf die Dauer, sorgt dafür, dass es mehr Stress gibt. Der Körper leidet unter mehr Cortisol. Die T-Zellen werden wohl auch beeinträchtigt, wenn man wenig oder zu wenig schläft. Im Umkehrschluss, wenn man gut und viel oder ausreichend schläft, dann stärkt das eben auch das Immunsystem. Das heißt, Lachen, positive Lebenseinstellung und viel Schlaf mit ein bisschen Sport sind schon mal ein gutes Mittel, um das Immunsystem zu stärken.
Ja, absolut. Und ein letzter Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, sind Impfungen. Denn damit kann man natürlich auch was dafür tun, dass man nicht ständig erkältet ist. Ist vielleicht nicht ganz so sexy, aber wenn man die Wahl hat zwischen, ich hole mir eine Grippe und noch zwei andere Erkältungen im Laufe einer Saison oder halt nicht, dann würde ich tatsächlich lieber die Impfung wählen.
Ja, da ist ja so ein bisschen die Frage, also ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht so genau, was in meinem Impfpass steht. Ich glaube, es steht dieses Jahr auf jeden Fall eine Impfung an, aber ich glaube zum Beispiel gegen Grippe bin ich nicht geimpft worden. Ich weiß, dass es zum Beispiel bei älteren Leuten auf jeden Fall geraten wird. Da kenne ich mich aber tatsächlich mit den Empfehlungen nicht aus. Aber ja, das ist eine gute Möglichkeit, um sich zu schützen. Sollte man auf jeden Fall tun. Ich habe aber noch einen weiteren letzten Punkt auf meiner Liste.
Punkte.
Zwei letzte Punkte. Jeder von uns darf einen haben. Aber der ist noch so ein Stück weit umstritten. Und da geht es um das liebe Eisbaden. Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht. Also gerne da auch mal reinhören. Es gibt ja so ein paar Leute, die das sehr prominent propagieren. Vielleicht der ein oder andere hat schon mal von Wim Hof gehört, der ja damit Schlagzeilen gemacht hat, dass er über Kältetherapie und Atemtechniken sein Immunsystem beeinflussen kann, und zwar positiv, und damit eben Krankheiten auch einfach quasi niederringen kann. Also da gab es eine Studie, hat eben Leute trainiert, und die haben dann bei einem Krankheitserreger nicht angeschlagen, und eine untrainierte Gruppe, die hat halt sehr starke Symptome bekommen. Das ist aber ganz am Anfang. Es gibt keine größere Studie, die irgendwie belegt, dass Eisbaden das Immunsystem stärkt. Es ist tatsächlich auch wohl bei Sauna, bei Saunieren so und bei anderen Dingen. Es kann helfen. Kälte hat da sicher einen Effekt, und wer jetzt sagt, ich mache das seit Jahren und ich bin nie krank, ja bitte dann nicht damit aufhören, überhaupt gar kein Thema, aber es ist nicht ganz so belegt und wissenschaftlich fundiert, dass das hilft. Für uns Sportler hat es unter Umständen eben auch Nachteile, aber da verweise ich immer auf die Eisbaden-Folge, die wir schon gemacht haben. Das heißt, ja, Eisbaden, wenn man es macht und nicht krank wird, dann ja. Oder wenn man es macht und nie krank ist, dann ja, sollte man jetzt deswegen nicht aufhören oder in die Sauna gehen. Es hat ja auch viele andere positive Effekte.
Ja, so. Meistens ist es ja nicht nur so, dass ein einziger Punkt da greift, sondern das ist natürlich so ein Cocktail an positiven Hormonen, die dadurch zum Beispiel ausgeschüttet werden oder so. Und man sagt ja sogar auch, dass Eisbaden gegen Depressionen helfen soll und alles Mögliche. Also ja, ob das jetzt wissenschaftlich so belegt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Manchen Leuten hilft's, manchen Leuten hilft's vielleicht auch nicht. Und wenn man keine Lust hat, ins kalte Schwimmbad zu gehen, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt mit Eisbaden anfangen, aber ja.
Richtig, genau. Wir haben tatsächlich noch so ein paar Sachen, die man nicht machen sollte, weil sie dazu beitragen, dass das Immunsystem geschädigt wird. So, vieles davon ist jetzt nicht überraschend. Zum Beispiel sollte man nicht rauchen. Rauchen ist schlecht fürs Immunsystem.
Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich nicht viel zu sagen. Rauchen oder Nikotin und Alkohol sind halt einfach...
Ja, Alkohol, General. Da wird es nämlich schon vielleicht ein bisschen problematischer. Alkohol ist auch nicht gut fürs Immunsystem.
Ja, Alkohol ist halt einfach ein Zellgift.
Ja.
Kann auch unseren Schlaf behindern sozusagen. Man schläft zwar schneller ein, aber nicht so gut durch.
Genau, und da sind wir dann schon wieder beim nächsten Punkt, weil Schlaf ist ja auch wichtig. Zu wenig Schlafen ist deswegen nicht gut. Deswegen ist die Kombination mit Rauchen, Trinken und zu wenig Schlafen und dann noch Stress im Alltag zu haben ganz schlecht, weil Stress ist nämlich Punkt 4, der nicht gut ist für unser Immunsystem.
Ja, definitiv. Also da sind die Party-People leider nicht so bevorteilt, sage ich mal.
Ja.
Nicht so im Vorteil.
Es gibt noch einen fünften Punkt, Übergewicht.
Übergewicht ist leider generell gar nicht so gut.
Ja,
also
ist ja
nicht
eigentlich
nur, was das Immunsystem
Rauchen,
angeht.
Rauchen ist ja auch nicht nur fürs Immunsystem schlecht.
Ja, genau. Aber Übergewicht kann natürlich auch noch viele andere Nachteile nach sich ziehen. Also kann natürlich auch zu stillen Entzündungen im Körper führen, kann alle möglichen sogenannten Zivilisationskrankheiten auch hervorrufen. Also wir wissen ja alle, Diabetes und so weiter entstehen vor allem Typ 2 natürlich, entstehen vornehmlich durch auch zu viel Gewicht auf oder ja, Pfunde auf den Rippen.
Ja, ja. Und den Punkt finde ich ganz wichtig, sollte man auf jeden Fall vermeiden, alt werden. Alt werden ist auch nicht gut fürs Immunsystem.
Ja, also natürlich lässt sich das nicht vermeiden, es sei denn, man hat irgendwann eine Pille, um ewig jung zu bleiben. Aber unser Immunsystem oder unsere Abwehr lässt natürlich irgendwann nach, ist dann nicht mehr ganz so stark. Aber auch im Alter kann man noch Freundschaften pflegen, in den Garten gehen.
Gut schlafen.
Die Sonne sich auf den Bauch scheinen lassen, genau, gut schlafen.
Sport treiben.
Und alle diese positiven Dinge tun, um vielleicht doch nicht krank zu werden.
Ja.
Also ich würde sagen, nur weil man alt wird, ist das jetzt immer noch kein Grund, dass man ständig krank ist.
Nein, natürlich nicht. Wenn man einmal irgendwie vielleicht ein Glas Wein trinkt, ist das ja auch kein Grund, krank zu werden. Und 2 Kilo Übergewicht bringen einen auch nicht um. Aber wir wollten auch, um hier alles angesprochen zu haben, auch diese Punkte einmal noch ins Felde führen. Und ja, du hast es kurz schon angesprochen, was uns einfach sehr hilft, um unser Immunsystem möglichst zu stärken, ist nicht zu viel Stress, genug Schlaf, und eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse. Mehr Gemüse als Obst. Aber um da eben quasi auch das Vitamin C und Zink und all diese Mikronährstoffe gut zuzuführen, um einfach auch gut ausgestattet zu sein, wenn wir dazu noch ein bisschen Sport treiben und viel in der Sonne sind. Also jetzt nicht 10 Stunden Sonnenbad nehmen, aber viel in der Sonne ist, dann hilft es eben schon auch über den Vitamin-D-Spiegel, dass unser Immunsystem besser funktioniert.
Ja, und dann im Endeffekt sind wir hoffentlich permanent fit wie ein Turnschuh, können unser Training so durchziehen, wie wir wollen, sogar die hochintensiven Einheiten,
ja,
wenn wir uns dann auch gut verpflegen. Und dann steht eigentlich neuen Bestzeiten im Wettkampf nichts mehr entgegen.
Ja, weil wir nämlich einfach regelmäßig trainieren können, uns dazu auch noch wesentlich besser fühlen, weil, ja, wenn man halt besser schläft und besser ernährt ist und weniger Stress hat, hat man auch mehr Lebensqualität. Und wenn man dann noch eine positive Lebenseinstellung hat, dann geht es ja eigentlich schon von alleine. So. Also es ist eine sehr ganzheitliche Sache, wenn das alles klappt oder jeder Punkt, der besser klappt, sorgt eigentlich dafür, dass andere Punkte auch besser klappen. Und dann hat man gute Chancen, weniger auszufallen.
Ja, also wenn das Immunsystem funktioniert, dann hat man auf jeden Fall mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ja, ich glaube, das ist dann jetzt so ungefähr alles, was wir dazu sagen konnten, oder?
Ja, das reicht auch. Ich glaube, jetzt ist klar, wie man weniger krank werden kann. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wenn jeder das alles macht, dass das der Garant ist, nicht mehr krank zu werden. Es gibt da auch noch ganz viele andere Punkte, Faktoren, die man dann über einen Arzt abklären müsste, falls das alles nicht hilft. Aber ich glaube, wer jetzt öfter krank ist und diese Punkte kennt, der kann vielleicht schon abschätzen, habe ich es selber in der Hand oder sollte ich mal einen Arzt fragen? Und das war unser Ziel. Und letztendlich geht es darum, das in den Griff zu kriegen. Und dann läuft es mit dem Training mega gut. Und dann, ja, gibt es neue Bestzeiten oder längere Distanzen. Auf jeden Fall mehr Lebensqualität und Glück, weil Sport macht ja glücklich.
Ja, auch das. Also, bevor wir jetzt hier mit weiteren Sprüchen anfangen oder Lebensweisheiten noch,
ich habe mir noch so viele aufgeschrieben,
hier raushauen, würde ich sagen, hören wir einfach auf.
Ja.
Wir danken natürlich fürs Zuhören.
Ja.
Und falls du uns ein kleines Dankeschön zurückgeben möchtest, dann bitte bewerte diese Folge oder teile sie auch doch einfach in den sozialen Medien mit deinen Freunden,
ja,
und sag, hey, ich habe hier beim Laufen diesen Podcast gehört, ist super hilfreich. Das wäre ein nettes Dankeschön an uns, würde uns sehr freuen und dazu beitragen, dass noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren.
Und noch mehr Menschen weniger krank werden. Ich hebe mir jetzt die Sprüche für die nächsten Folgen auf und wünsche euch viel Spaß beim Training. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis denn.
Ciao, ciao.